Guten Morgen, ich freue mich, im Haus Gottes zu sein. Heute ist Sonntag, wir wollen den Tag des Herrn feiern. Mein Thema ist heute, hab eine intime Beziehung mit Gott. Ist das überhaupt möglich, eine intime Beziehung mit Gott zu haben? Gestern haben wir darüber gesprochen, über Gott, dass er uns einen Heiratsantrag macht. Gott sagt in seinem Wort, ich will mich mit dir verloben. Stell dir mal vor, er hat uns ausgesucht, er will uns haben, er stellt uns nach. Er will sich also ja, uns ganz und komplett haben. Er ist so ein Stalker, ja, der stellt uns nach, der gibt uns keine Ruhe. Das ist Gott. Also so habe ich Gott kennengelernt. Er verfolgt uns, egal wo wir hingehen. Ja, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen, steht in der Heiligen Schrift. Stell dir mal vor, Gott verfolgt dich auf Schritt und Tritt. Ist das nicht komisch? Er stellt, ja, du sagst schön, aber das ist auch ja hart. Ja, der stellt mir nach. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm, wenn Gott einem keine Ruhe gibt. Gott liegt sehr daran, dass er uns von ganzem Herzen hat, dass wir unser Herz an ihm verlieren. Er will unser Freund sein, unsere Freundin sein, was auch immer, unser Partner. Ja, er will, dass wir uns mit ihm vereinigen, dass wir niemand anders mehr lieben als nur ihn und ihn und ihn und ihn allein. Er will sich innig mit uns verbinden, das ist Gott. Ja, und er will, dass wir in ihm aufgehen. Er will sich mit uns verloben, stell mal vor. Und alle Geschichten, die in der Bibel über Gott, über das Reich Gottes sind, sind Hochzeitsgeschichten. Die 10 Jungfrauen und so weiter, die Hochzeit, wo der große Großbesitzer macht, er ladet alle Gäste ein und so weiter, und der eine hat kein Hochzeitskleid an. Gott verausgabt sich, er will eine Hochzeit mit dir und mit mir haben. Er will feiern, er will mit uns Freude haben. So, und mein Thema ist heute, ja, entdecke Gott, diese intime Beziehung mit ihm. Lerne Gott persönlich kennenlernen, wie er wirklich ist. Er will ein guter Freund sein, aber gute Freunde muss man zuerst mal testen. Ist er wirklich ein Freund? Kann ich mich auf ihn verlassen? Ist er zuverlässig genug? Und ich möchte dich einladen, teste Gott. Ist er wirklich wert, dein Freund, deine Freundin zu sein, dein Partner zu werden? Und deshalb, ja, wehr dich nicht. Gott will dich haben, komplett, mit Haut und Haaren. Er will dich haben, so wie du bist. Er will dich haben, also ohne irgendwelche Schnörgel, ohne welche Verbesserung. Er sagt, ich will alles dir geben, ich will dich schmücken. Lies mal das hohe Lied der Liebe von Salomo, was der liebe Gott alles macht. In diesem hohen Lied von Salomo, da ist alles wird erzählt, wie der Bräutigam um die Braut wirbt. Und die Braut weicht immer aus und die Braut will das nicht und so weiter. Aber der Bräutigam geht nach, gibt keine Ruhe, kann nicht mehr nachts schlafen. Und das ist der liebe Gott für uns heute. Tag und Nacht umwirbt er uns von allen Seiten. Teste. Gott will für dich da sein, aber ist er wirklich mein Partner? Will ich mich mit ihm verloben? Er will es, aber willst du es auch? Willst du es auch? So, baue eine intime Beziehung mit Gott auf, wenn es möglich, mit deinem Schöpfer, mit deinem Liebhaber, mit deinem besten Freund, den es überhaupt im Universum gibt. Wenn es einen Menschen gibt oder wenn es einen Partner gibt, dann wird Gott es sein, wohl. Komm auf die Ebene Gottes runter, er kommt zu dir. Als der wohlhabende, große Herr, dieser Großbesitzer, dem alles gehört, Gold und Silber, Schätze dieser Welt, er will zu dir kommen und werde mit ihm eins. Verbinde dich mit ihm. Sag ja. Du musst nur ja sagen, ganz zaghaft. Ja. Verstehst du? Und dann gehörst du dem Herrn. Und er sagt, ich will mich mit dir verloben. Werde mit Gott auf du und du. Kann man das überhaupt? Doch. In der Bibel, im Alten Testament steht es ganz am Anfang, und Henoch wandelte mit Gott. Mit Gott hat er von Angesicht zu Angesicht gesprochen, später hat es auch der Moses gemacht. Und ja, du musst nicht ein großer Profi sein, ein Professioneller, ein Heiliger, dass du mit Gott auf du und du bist. Du musst kein Superheiliger sein, damit du mit Gott reden kannst, damit Gott dir begegnen kann und sich dir offenbaren kann. Gott ist ein Gott für jedermann. Halleluja. Ich freue mich auch hier an diesem Sonntag ganz besonders. Gott will für jedermann ein Vater sein, ein Freund sein, ein Begleiter sein, ein Beschützer sein. Das ist wie eine Selbstverständlichkeit. Ich habe dich je und je gewollt. Du bist noch gar nicht geboren, schon geplant, von Ewigkeit her. Du bist noch nicht mal im Mutterleib gewesen, hat er dich schon zubereitet, weil er wusste, so einen Menschen wie du, oder ich, oder wir, solchen Menschen will ich haben. Und das ist der Wunsch Gottes, dich und mich zu haben, als Freund, als Partner. Gott will Kommunikation mit uns haben. Er hat uns so angelegt, dass wir mit ihm kommunizieren können. Unser DNA kann mit dem gesamten Universum kommunizieren. Ich kann mit den Engeln sprechen. Ich kann mit den Dämonen und mich unterhalten. Ich kann mit allen möglichen Kontakte aufnehmen, mit der unsichtbaren Welt, mit dem Jenseits. Viele haben Angst und sagen, das darf man nicht, da versündigt man sich. Nein, Gott hat uns Allmacht gegeben. Wir, so wie er mit dem ganzen Universum kommuniziert, so darf ich mit seinem ganzen Haushalt kommunizieren. Ich bin jetzt seine Braut. Ja, und er ist mein Bräutigam. Die Kommunikation, das ist das große Wort, was Gott uns gegeben hat. Gott hat uns angelegt, dass wir telefonieren können. Er hat uns seine Handynummer gegeben, dass wir ihn bei Tag und Nacht anrufen können, wenn was los ist. Die Welt ist auf Kommunikation angelegt. Stell dir die Bäume an. Stell dir die Bäume mal vor. Selbst die Bäume, selbst die Pflanzen kommunizieren miteinander. Jetzt kommt der Jäger. Jetzt kommt der Baumfäller. Oder der Förster, verstehst du? Jetzt wird er uns, einen von uns absägen. Die Bäume unterhalten sich. Wenn du das wüsstest, was im Wald geschieht, wenn du abends oder nachmittags mal nach dem Regen spazieren gehst, die Bäume kommunizieren miteinander. Wenn die das können, dann kannst du und ich mit dem lebendigen Gott kommunizieren. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Gott ist ein Gott der Lebendigen. Ja, und sie werden einmal die Stimme des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes hören und die Toten werden auferstehen. Und Gott ist nicht ein Gott der Toten. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 10 lese ich hier, uns aber hat Gott offenbart durch den Heiligen Geist, denn wir haben den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist erforscht alle Dinge und auch die Tiefen der Gottheit. Du hast den Heiligen Geist und der Heilige Geist sagt, guck mal, dein Vater denkt so und so, dein Vater hat alles geplant, dein Vater sorgt für dich, verzweifle nicht, Gott ist für dich da. Der Geist Gottes erforscht alle Tiefen der Gottheit und dann heißt es weiter in 1. Korinther 2, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen drin ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so ist auch bei Gott. Niemand weiß, was in Gott ist, außer dem Geist Gottes. Der Heilige Geist weiß, wie der Herr Jesus denkt, wie die Gottheit denkt, was sie planen, was sie vorhaben. Mein Thema, werde ein Freund von Gott, ein Freund von Jesus, ein Kumpel Gottes. Ja, bitte. Ja, ein Kumpel Gottes. Weißt du, was Kumpel ist? Du kannst mit dem Kumpel in die Tiefe fahren und der ist bei dir, der begleitet dich, der führt dich, der hilft dir, der leuchtet dir den Weg aus. Gott ist ein Kumpel. Halleluja. Geh diesem Wort mal nach, lass dieses Wort mal zergehen. Gott ist ein Kumpel für dich und mich. In Jakobus Kapitel 2, Vers 23 heißt es, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Wenn du nur an Gott glaubst, wenn du ihm vertraust und sagst, ja, ich gehöre dir, ich gebe mir mein Leben dir hin, ich überlasse alles, ja, nimm mich so, wie ich bin, wenn du mich so akzeptierst, ja, und der Abraham glaubte, vertraute Gott, ging in ein Land, das Gott ihm zeigte, wo er gar nicht wusste, wo es hingeht, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Gott sehnt sich nach Freunden, du hast richtig gehört. Er braucht Freunde, der liebe Gott ist sehr einsam. Heutzutage in unserer entkirchlichen Zeit erst recht. Wer geht noch in die Kirche? Wer betet noch? Wer lobt ihn? Wer singt ihm? Heute in dieser Corona-Zeit ist das Singen verboten in den meisten Kirchen und so weiter wird unterbunden. Du könntest angesteckt werden. Ja, aber ich habe keine Angst vor Ansteckung, aber trotzdem, wir nehmen Rücksicht, denn wir wollen ja keine Viren versprühen. Wir können aber Gott im Herzen anbeten. Gott wird im Geist und in der Wahrheit angebetet. So steht es in der Bibel. Nur nebenbei. Gottes Freunde, das ist eine Seltenheit. Das wirst du kaum auf dieser Welt finden. Aber es gibt welche. Freunde Gottes. Es gibt, ja, Freunde, die sich nur auf Gott verlassen, die nur auf Gott bauen. Natürlich gibt es auch so lieben Heilandsleute, so scheinbaren Freunde, Freunde, die nur dem lieben Gott nachfolgen, solange es gut geht, solange man gesegnet ist, solange man Erfolg hat, solange man gesund ist und so weiter, da findest du viele Freunde, aber Gott will ein Freund sein, auch in kranken Tagen, er will in deiner Sterbestunde dein Händchen halten, stell dir mal sowas vor, das will der liebe Gott, er sagt, ich will dich begleiten, auch wenn du im Tal der Todesschatten bist, ich will bei dir sein. Ja, in Sprüche Kapitel 19, Vers 6 ist eine interessante Stelle über die Freundschaft der Menschen. Ja, solange du Geld hast und solange du was besitzt und was hast und so weiter, da wirst du sehr viele Freunde haben. Aber
wenn du nichts mehr hast, wenn du pleite bist, wenn du arm bist, dann sind alle Freunde ausgeflogen. Verstehst du, sind ausgewandert nach dem Süden irgendwo. In Sprüche 19, Vers 6 heißt, viele umschmeicheln den Edlen. Viele umschmeicheln den Edlen und jagen ihm nach und so weiter. Jeder ist der Freund des freigebigen Mannes. Solange du was spendierst, solange du großzügig bist, verstehst, bist du ein guter Freund. Aber wenn du nichts mehr hast, wenn du nichts mehr gibst, und Gott will unser Freund sein auch, wenn wir ihm nichts geben, wenn wir pleite sind, wenn wir arm sind, er sagt, ich will dein Freund sein. Abraham war ein Freund Gottes. Wenn sich die Lebensumstände manchmal ändern und so weiter, die Zeit des Mangels, der Dürre kommen, wenn die Not kommt und so weiter, wenn sich die Dinge verändern, da brechen viele Freundschaften zusammen. Jetzt merkst du es in diesen Tagen, heutzutage, weißt du, wo die Leute nicht mehr großzügig irgendwas produzieren, da verlassen die Menschen einen, die gehen ihre eigenen Wege, zerbrechen die Freundschaften. In Sprüche 19, Vers 4 heißt dann weiter, aber der Geringe, sein Freund, trennt sich nicht von ihm. Der Geringe. Und Gott sagt, ich will dich nicht aufgeben, ich will dich nicht verlassen. Wenn du durch Trübsal gehst, ich bin bei dir. Wenn du allein bist, ich will dich begleiten. Hast du schon mal nachgefragt, wie geht es dem lieben Gott? Verstehst du? Ja, du rufst manchmal Freunde an und sagst, wie geht es ihnen? Ruf mal Gott an und sag, lieber Gott, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Fehlt dir etwas? Kann ich für dich was tun? Und der liebe Gott ist oft sehr einsam. Glaub mir das. Ich erzähle es aus Erfahrung. Ich kenne meinen Vater im Himmel. Der ist sehr einsam. Gott sehnt sich nach einem echten, wahren Freund, nach einer echten, wahren Freundin, der immer zu ihm steht, der mit ihm durch dicken und dünn geht, auch durch die Hölle, wenn es sein muss. Ja, in guten und in schlechten Tagen. So ist es, wenn man sich mit jemand verheiratet. In guten und schlechten Tagen. In guten Tagen habe ich kein Problem, mit dem allmächtigen Gott zusammen zu sein. Aber in den schlechten Tagen, in dunklen Tagen, in trüben Tagen, in Tagen, die mir nicht mehr gefallen, so wenn ich ab 80, 90, 100 zu bin. Jesus erlebte selbst sowas. Ja, solange Zeichen und Wunder geschahen, da waren alle hell dabei. Herr, ich bin dabei. Wo wohnst du? Wo bist du zu Hause? Und als der Herr Jesus zum Kreuz ging, da haben sie alle verlassen. Und dann fragte er sogar die anderen, die haben das auch gekrieselt. Wollt ihr auch weggehen? Und Judas hat Jesus verraten, weil er sich nicht mehr profilieren konnte. Er dachte, er würde Außenminister werden oder Finanzminister. Das war alles nicht mehr drin. Da wirst du von deinen besten Freunden verraten, verleugnet, in die Pfanne gehauen. Das war Jesus. Welch ein Freund ist unser Jesus. So einen Jesus möchte ich nicht haben, wenn es mir schlecht geht, dass er einfach sich zurückzieht und sagt, lass mich bitte in Ruhe, störe mich bitte nicht. Ja, aber Jesus will in unseren Stürmen sein, in unseren Nöten sein, in unseren Schwierigkeiten bei uns sein. Ich habe eins erlebt, Gott hat auch Empfindungen. Gott fühlt auch was. Gott ist nicht nur Geist, dass er da irgendwo auf der Wolke Nummer 7 schwebt. Nein, Gott empfindet das, was du empfindest, verlassen sein, enttäuscht sein, betrogen sein, ach, was weiß ich, was alles ist. Warum? In meiner Bibel heißt es in 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Er ist Liebe und Liebe empfindet was. Liebe empfindet Schmerz, Liebe empfindet Traurigkeit. Und 1. Korinther 13, Vers 5, da lese ich von der Liebe, und die Liebe sucht nicht das Ihre, sucht nicht sich selbst. Die Liebe ist eine gebende Liebe. Ich will einfach mein Thema hier heute behandeln. Gott will eine intime Beziehung mit dir und mit mir, mit uns haben. Und zwar unser Leben lang, nicht nur gelegentlich. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern sucht vor allem das Wohl des Anderen. Das ist die Liebe Gottes. Und deshalb Gott sagt, ich will mich mit dir verloben. Ich will das Wohl deines Lebens, deine Empfindungen, deine Gefühle. Die Liebe sucht Gemeinschaft im Denken, im Planen, im Handeln. Dass man alles zusammen macht, ja, dass man zusammen leidet, zusammen siegt, zusammen trauert, auch das gehört alles dazu. Echte Liebe will aufgebaut sein, will entwickelt werden, das entsteht nicht von heute auf morgen. Ich weiß nicht, ob du schon verliebt warst, oder schon mal verheiratet warst, was auch immer ist. Weißt, Das will aufgebaut werden. Daran muss man arbeiten. Die Liebe fällt nicht vom Himmel, auch nicht beim lieben Gott, auch nicht im Glauben. Die Liebe will entwickelt werden in unserem Dasein. Liebe sucht Austausch, Anteilnahme. Die Liebe sucht ständig das Du. Du? Gehst du mit mir? Verlässt du mich? Bist du wirklich mein Hirte? Bist du wirklich mein Heiland? Bist du wirklich mein Arzt? Bist du wirklich mein Versorger? Kannst du mich versorgen? Verstehst du? Das ist diese Frage, die wir an Gott stellen müssen. Kann er uns auch überhaupt versorgen? Ja, im Himmel ist er weit weg über die Wolken irgendwo. Gott ist die Liebe. Ja. Und er möchte uns als seine Kinder haben, als seine Freunde, als seine Partner und Partnerinnen. Er sucht Freunde. Gott sucht Freunde. Gott sucht eine Beziehung zu dir und zu mir. Eine Vereinigung. Weißt du? Dass wir mit ihm eins sind. Dass wir mit ihm in Liebe stehen und so weiter. Gott will Liebe haben. Am Anfang in der Verlobung sagt Gott, sagt, ich will mich mit dir verloben. Und ich will dir eine Wahrheit sagen, was Verlobung ist, was Heirat ist, was die Ehe ist. Die Ehe ist eine lebenslange Sache. Die Verlobung, die dauert vielleicht ein paar Jahre, bis man kennenlernt, bis man einander versteht, bis man einander annimmt. Ein Prediger hat einmal eine Vision gehabt, hat TBC bekommen, musste dann am See unten sich kurieren, war kein Pfingstler, aber er hat eine Vision von Gott gehabt und Gott hat ihm gezeigt, weißt du, in der Verlobungszeit, da gebe ich, da wirst du beschenkt mit, da kriegst du einen Ring, da kriegst du eine Spange, da kriegst du eine Halskette, da kriegst du ein paar Ohrringe, da kriegst du lauter Schmuck, du wirst geschmückt und so weiter, kriegst schöne Kleider, das ist also in Indien gewesen, diese Vision, wo dieser Mann Gottes gehabt hat und dann kommt die Hochzeitsnacht und weißt du, was in der Hochzeitsnacht passiert? Dann nimmt der Bräutigam alles weg, plötzlich, er will dich splitternackt haben. Stell dir mal sowas vor, das ist der liebe Gott, er will dich splitternackt haben, so wie du bist. Ja, nicht nur behängt mit dem ganzen Gehänge. Und das ist die Liebe Gottes. Gott sucht Freunde, die er splitternackt hat. Verstehst du mich? Sei nicht frustriert, sei nicht schockiert, was ich da sage. Ich sage dir die Wahrheit, das ist Land auf und Land ab. Gott will nicht, dass wir ja mit unserem ganzen Schmuck, unserem ganzen Ornament vor ihm erscheinen. Er will dich nackt haben. Bloß, elend, jämmerlich. Schau diese Braut im hohen Lied der Liebe von Salomo. Der will das kleine Mädchen haben, bräunlich gebrannt, barfuß, die nichts hat. Gott sucht Beziehung und ein Teil, er möchte ein Teil von uns sein. Er möchte mitgenommen werden. Da wo ich bin, da sollst du sein und wo du bist, da will ich auch sein. Gott will überall dabei sein. Er will mitmischen, wenn wir mit unseren Mitmenschen unterhalten. Was hat er gesagt? Was wollte er von dir? Denn er muss über den Herrn, über den Bräutigam rüber. Denn er kann nicht einfach von dir was fordern. Denn du bist ja mein Eigentum. Verstehen wir das? Weißt du, wir müssen die ganzen Geschichten verstehen, was Ehe ist im Orient gewesen, was die Ehe in der Bibel war. Gott sucht jemanden, der zu ihm steht, der sich ihm anvertraut, dem er alles sagen kann. Auch schlechte Sachen, auch Dinge, die nicht gefallen, die einem gar nicht schmecken. Er will einen Freund, eine Freundin haben, der ihn versteht und jemand, der ihn nicht fallen lässt, sobald er sagt, ich muss meine Wege gehen, ich muss meine Arbeit tun, ich kann nicht überall dir nachlaufen. Gott möchte nur, ja, dass du da bist, dass du zu ihm hältst. Gott möchte nicht missbraucht werden. Und das passiert heute Land auf Land ab in den Kirchen. Die meisten christlichen Menschen, die missbrauchen Gott. Ja, als Nothelfer, als das fünfte Rad am Wagen. Herr, hilf mir. Wo bist du? Ich brauche dich. Ich bin krank. Ich komme nicht weiter. Die Kirche ist zu einer Gebrauchskirche geworden. Verstehst du, Gebrauchskirche? Da, ja, die Kirche ist verkommen zu einer Gebrauchskirche, wo man nur segnet, wo man beerdigt, wo man beglückwünscht. Gebrauchskirche. Aber Gottes Gemeinde sollte keine Gebrauchskirche sein, wo nur etwas spendiert, nur was gibt. Ja, Gott möchte uns haben als Partner, als Freunde, als Gehilfen zur Freude. Gott hilft mir und ich helfe Gott. Das ist ein Geheimnis. Bist du ein Freund von Gott? Man geht zu Gott in der Gebrauchskirche, wenn man etwas braucht. Herr, ich brauche wieder eine neue Salbung. Ich brauche eine neue Berührung. Ich brauche noch irgendwas. Verstehst du? Das ist Gebrauchskirche. Hör auf, eine Gebrauchskirche zu pflegen, eine Gebrauchskirche zu unterstützen. Gott will, dass wir zu ihm kommen, auch wenn wir nichts brauchen. Und das ist die Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe. Ich komme zu Gott, auch wenn ich nichts brauche. Auch wenn es gut geht. In guten Tagen, nicht nur in schlechten Tagen. Ich brauche Gott nicht nur in schlechten Tagen, ich brauche Gott in guten Tagen. Wenn ich glücklich bin, da kann ich ihm erzählen, einen Witz erzählen, da kann ich ihm was vorjubeln, vorjodeln, vorjauchzen. In schlechten und in guten Tagen. Gott will unser Partner sein, auch wenn ich nichts nötig habe. Einfach, ich will nur da sitzen. Ich will ihn anhimmeln. Anhimmeln, weißt du? Ah, du bist süß. Und das ist Gott. Gott sucht solche Menschen, die ihn nur anhimmeln. Hast du schon mal Gott angehimmelt? Ihn einfach nur gesagt, Gott, ich bin so glücklich, guck mal, dieses Bienchen, diese Mücke, dieses Würmchen, dieses Blättchen, diese Blüte. Gott will, dass wir unsere Zeit mit ihm vertreiben. Gott sucht Freunde. Freunde sind nicht nur, dass wir in Not einander brauchen. Nein, Freunde sind auch, wenn wir nichts voneinander brauchen. Einfach lustig sein, Picknick machen, unterwegs sein mit dem lieben Gott. Unser Leben, ja, wir sollten einfach verschleudern. Einfach Spaß miteinander haben, sich miteinander erfreuen und vergnügen. Das ist Freundschaft, wie Gott versteht. Deshalb hat Gott auch uns so geschaffen. Gott will, dass wir unser Bestes ihm weihen und widmen. Und er gibt uns auch das Beste. Das Beste, das beste Kleid, den besten Ochsen und so weiter. Da wird geschlachtet, damit wir schöne Feier haben. Gott will, dass wir seinen Willen erfüllen, dass wir seine Wünsche erfüllen und die Wünsche sogar von den Augen ablesen, das und das braucht er oder sie, dass wir seine Aufträge erfüllen, dass wir ihm helfen, wo er nicht kann. Und Gott hat Situationen, wo er vieles nicht kann. Ich sage dir, Gott kann keine Kinder kriegen, nur als Beispiel. Deshalb überlässt er uns Menschen, dass wir uns vermehren, dass wir uns multiplizieren. Gott ist kein Praktiker. Er sagt, der Adam soll den Garten Eden bebauen, bepflanzen und so weiter. Der ist kein Gärtner. Ich will, dass du es verstehst. Gott ist alles in allem. Aber er überlässt vieles den Menschen. Mach du das. Du sollst mein Partner sein. Deshalb hat er uns geschaffen als sein Ebenbild. Wir sollen Gott verstehen. Wir sollen Gott helfen. Wir sollen seine Aufträge erfüllen, seine Wünsche erfüllen. Ich habe euch gestern schon gesagt, Gott ist traurig über Europa. Ganz schlimm. Und ich sage euch auch, warum. Europa, also die europäische Gemeinschaft, was wir EU nennen, das hat Gott aus der Präambel gestrichen. Das Wort Gott, wir stehen unter Gott, in Verantwortung vor Gott und so weiter. Das wurde hier bei den Europa-Verträgen gestrichen als letztes. Das ist ein Zeichen der Gottlosigkeit. Aber ich war so froh, als ich jetzt von Putin gehört habe, dass er seine Wahlbestätigung da gehabt hat und als er sich wieder für acht Jahre wählen ließ, als Präsident und dergleichen, da hat Putin gesagt, und das Erste, was ich will, ist, dass Gott in unsere so russische Präambel hineinkommt. Gott! Stell dir mal vor, diese Kommunisten, die 70 Jahre Atheisten waren, die haben jetzt Gott in der Präambel und die Deutschen haben Gott gestrichen aus der Präambel. Und dann hat er gesagt, solange ich Präsident bin, Putin, solange ich Präsident bin, wird es keine Homo-Ehe in Russland geben. Ich finde es toll. Und hier, was machen die? Die Deutschen, die schimpfen wie die Spatzen. Der Putin. Die Heiden werden den Christen was vormachen. Glaub mir, die Zahl wird kommen. Europa wird vor die Hunde gehen. Wenn man Gott aus der Präambel streicht, wenn du Gott aus deiner Präambel, aus deinem Leben streichst, wirst du pleite gehen. Das kann ich dir schriftlich geben. Dann muss ich gar nicht für dich mehr was Großes unterschreiben. Das wird automatisch gehen. Streich Gott aus deiner Präambel. Und du wirst bankrott. Und Europa geht bankrott. Ja, wer will noch mit Europa groß was zu tun haben? Die Chinesen nicht, die Amerikaner nicht. Ja, verstehst du, die Russen nicht. Wer will noch mit Europa was zu tun haben? Europa geht vor die Hunde. Nun nebenbei, ich will nur sagen, es ist so wichtig, dass Gott in unserer Präambel drin ist. Gott hat diese Welt gut gemacht, wunderbar gemacht und er möchte mitmischen, mitsprechen, auch in unserer Ehe. Weißt du, das Wort Ehe, das ist ein interessantes Wort. Ich weiß nicht, ob du schon darüber nachgedacht hast, im Deutschen auf jeden Fall. Ehe, weißt du, was das Ehe ist? Egoist, Johannes Maturis und Egoist, der und der oder die und die und so weiter. Und dazwischen ist das H. Und wenn da zwei Elemente zusammenkommen, Egoist 1 und Egoist 2, da stoßen sie zusammen. Aber das ist der Herr, der Prellbock. Eine Ehe ohne Gott kann nicht klappen. Eine Beziehung ohne Gott kann nicht klappen. Deshalb, wir brauchen diese Präambel Gottes in unserem Leben. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die da dran bauen. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, arbeiten alle umsonst. Wo der Herr das Land nicht segnet, da können sie werkeln und arbeiten und schaffen und schuften und investieren, was weiß ich, das wird alles den Bach runtergehen. Da kommt die Flut und nimmt das alles mit. Jetzt bei der Corona-Geschichte, das alles pleite. Pass auf, wie die Geschichte hier in Europa verlaufen wird. Gott hat überall auf der Welt seine Leute. Wenn die einen nicht wollen, da kommen die Brasilianer, die Amerikaner, die Chinesen sogar. Stell dir mal sowas vor. Wenn Deutschland Gott ablehnt, wird Deutschland nicht mehr geben. Das hat Martin Luther gesagt. Das hat er vor 500 Jahren geweissagt, dieser Martin Luther. Wenn Deutschland Gott nicht mehr annimmt, Gott nicht mehr akzeptiert, da wird man fragen, oder wird man sagen, hier ist Deutschland mal gewesen. Und stell dir mal vor, Deutschland ist bald ausgewandert. Wenn du über die Straße läufst, ich habe nichts gegen Ausländer, aber wo wird noch Deutsch gesprochen? Wenn wir mal Traktate vertraut haben, verstehen sie Deutsch, muss ich fragen. Verstehst du? Das sind ja Leute aus allen möglichen Herren Ländern, aber nicht mehr aus Deutschland. Die meisten können nicht mal Deutsch lesen und schreiben. Aber sie laufen bei uns auf der Straße, erfüllen unsere Fußgängerzonen, kaufen bei uns ein. Ja, die Moslems, die Türken, die Araber kaufen unsere ganzen Geschäfte. Geh mal die Müllerstraße durch. Fast jeder Laden ist ein türkischer Laden. Hier, und sogar hier, bis zum Kurt-Schumacher-Platz, das ist fast alles türkisch. Und wir sind schon aufgekauft von fremden Nationen. In aller Liebe, wenn Deutschland Gott nicht in der Präambel hat, Deutschland nicht Gott nicht an erster Stelle hat, geht Deutschland bankrott. Wenn eine Firma Gott nicht mehr preist, wenn ein Mensch Gott nicht mehr den Zehnten gibt und Gott nicht mehr ehrt mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, diese Firma, dieser Mensch, diese Familie geht pleite. Jesus hat gesagt, ich habe noch andere Schafe, vergesst es. Wenn ihr nicht wollt, da die Heiden, die Samariter, da diese Leute da irgendwo in Rom, die Römer, und solchen Glauben habe ich noch nie gefunden, wie bei diesem römischen Hauptmann, sagt Jesus. In Israel? Nee. Wo sind die? Obwohl sie bis über die Ohren gläubig, fromm und religiös waren. Gott, und Jesus sucht Freunde, jemand, der sich für ihn interessiert, der nach ihm fragt. Nur nach ihm fragen ist schon etwas ganz Großartiges und Wichtiges. Gott und Jesus sucht jemand, der zu ihm steht, wenn es einem dreckig geht, und Gott geht es in Deutschland dreckig. Die Kirchen sind leer, ausgewandert. Die Leute verlassen täglich massenweise die Kirchen, wollen mit der Kirche nichts mehr zu tun haben. Ich bin nicht für die Kirche, lass das mal dahingestellt. Aber die Situation ist da, wir haben so viele Entkirchlichte. Weißt du, die DDR kam zu uns, der Atheismus kam zu uns, und langsam werden wir in Deutschland, in Westdeutschland, auch atheistisch. Wer geht noch in die Kirche? Höchstens zu Weihnachten, um dem lieben Gott mal Hallo zu sagen. Oder Ostern gehen kaum die Leute mehr in die Kirche, und Pfingsten wissen sie gar nicht, wozu Pfingsten überhaupt da ist. Ja, Gott sucht Freunde, die bei ihm sind, wenn er krank ist. Was hat Jesus einmal gesagt in Matthäus 24 oder 25? Ich war krank, ich war nackt, ich war im Gefängnis, es hat mich geungert, ich habe Durst gehabt, ich war schwach und so weiter. Und ihr habt mich nicht besucht, nach mir gar nicht gefragt. Hast du schon mal gefragt, lieber Gott, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Bist du heute Morgen gut aufgestanden? Ja, frag mal. Er braucht jemand, der sich seiner annimmt. Stell mal vor, Jesus hat jemand gebraucht, der ihm das Kreuz getragen hat, weil er unter dem Kreuz zusammengebrochen ist. Und da kommt so ein Ausländer aus Kyrene, da aus Afrika irgendwo, Nordafrika, kommt vorbei, und dann, ja, die anderen haben sich alle gesagt, mich nicht, ich bin nicht zuständig dafür. Und dann haben sie diesen Bauern genommen, der vom Feld müde nach Hause kam, trag dem Mann das Kreuz. Und dieser Simon von Kyrene hat Stück weit das Kreuz von Jesus getragen. Jesus braucht jemand, der sich seiner annimmt, der sich seiner erbarmt. Hör mal, ich will nicht nur sagen, dass Gott sich deiner erbarmen soll. Nein, Gott braucht dein Erbarmen. Hör mal zu. Mal von der anderen Seite betrachtet. Setz dich mal hin und meditiere und denk drüber nach. Gott will jemand haben, oder Jesus will jemand haben, der ihm sein Grab zur Verfügung stellt, wie Josef von Arimathea. Das ist für mich gemacht. Dieses Grab habe ich für mich ausschlagen lassen im Felsen. Da will ich mal beerdigt werden. Aber dieser Josef von Arimathäa sagt, nein, Jesus, du kannst mein Grab haben. Denk drüber nach. Jesus braucht jemanden, der zu ihm hält, wenn er verspottet, verachtet, verhöhnt wird. Einen Herrgott zu haben, solange er Wunder vollbringt, das kann jeder Depp. Da muss doch kein Christ sein. Da muss doch nicht fromm werden. Aber wenn es ihm schlecht geht, Jesus, er sucht Freunde, die sich an seiner nicht schämen. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Jesus sucht jemand, der sich zu ihm bekennt, wenn er bankrott ist, wenn er am Kreuz hängt, seine Hände gebunden sind, wenn er nichts tun kann. Jesus sucht einen Freund, der sich seiner nicht schämt, wo die anderen Gläubigen alle weglaufen, diese ganzen Aposteln, die verstecken sich, wir wollen mit ihm nichts zu tun, ich kenne den Menschen gar nicht. Ja. Jesus sucht jemand, der zu ihm steht, wenn alle Heiligen aussterben, die Jünger weglaufen, wenn die Christen durch die Tiefen gehen, wenn die Kirche nichts mehr gilt, an den Moslems verkauft werden. Was glaubst du, wie viele Kirchen zurzeit zum Verkauf offen stehen? Und da werden noch welche kommen. Ich habe eine auch davon gekauft, aus dieser Kirche da, diese neue Nazareth-Kirche, hat man eine Disco gemacht. Ich habe gesagt, damals vor 30 Jahren haben wir gesagt, das darf nicht sein. Ich will da die Kirche wieder draus machen und ich habe diese Kirche wieder eingeweiht. Die evangelische Kirche hat die Kirche entweiht. Und das war ein Skandal. Der Pastor Matudis weiht wieder diese Kirche ein. Die Presse hat darüber geschrieben, wo gibt es das jetzt? Eine Freikirche, eine Kirche wieder einweiht. Die evangelische Kirche hat abgegeben, diese Kirche wollten nicht mehr haben. Moslems wollten haben. Die sind da gerannt, aber nein. Ich habe den Zuschlag bekommen von Herrn Diebken damals. In aller Liebe. Und da war ich 14, 15 Jahre Pastor an dieser Kirche, habe die Kirche renoviert, aus der Ruine wieder ein Haus gemacht, dass der Staat heute diese Kirche unbedingt wieder zurückkaufen möchte und wieder so ein Kulturzentrum machen möchte. Da sind natürlich andere jetzt drin im Augenblick. Aber du siehst, wo die Kirchen alle hinkommen. Petrus verleugnet seinen Jesus. Diesen Menschen kenne ich nicht. So kenne ich diesen Jesus nicht. Da gebunden, gefesselt, angespuckt, verhöhnt mit einer Dornenkrone, gekrönt vor dem hohen Priester oder vor dem Pilatus steht. So kenne ich nicht. Dass der Ohrfeigen bekommt von dem einen, von dem anderen, Weissage, wer dich geschlagen hat, zugebundenen Augen. So kenne ich Jesus nicht. Und er sagt, ja, ich kenne einen anderen Jesus, der Wunder wirkt, der Brote vermehrt, der übers Wasser geht, der die Stürme stillt. So kenne ich Jesus. Aber so? Na, so kenne ich den Herrn nicht. Du siehst, wir müssen einen anderen Jesus kennenlernen. Wir kennen den falschen Jesus. Die meisten Christen kennen den falschen Jesus, den der Teufel uns präsentiert hat. Nur der Wunderwirker, der Heiler, der machtvolle Herr und König. Ja, aber diesen hilflosen Menschen, diesen kaputten Menschen, so kenne ich ihn nicht. So kenne ich nicht meinen Jesus, nein, so ein Schwächling. Und gerade dieser Jesus sucht dich. Und wenn du ihn in schwachen, trüben, dunklen Stunden lieben kannst, dann kannst du ihn auch in guten Stunden lieben. Und dann merkst du, wer ein Freund ist. Ein Freund muss geprüft werden. Und ein Freund zeigt sich, verstehst du, in Armut, in Mangel, in Durststrecken. Hältst du zu ihm, bleibst du bei ihm, durch dick und dünn? Ja, wir möchten keinen Schwächling haben. Nee, so einen armseligen Herrgott, so einen billigen, verlassenen Gott will ich gar nicht haben. Die meisten wollen diesen Jesus gar nicht. Und deshalb sind sie keine Nachfolger Jesu. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Wo ich hingehe, das soll so auch sein. Und Jesus geht in die trüben, dunklen Gewässern, in dunklen Gegenden, in verachteten, verspotteten, verhöhnten Reviere. No Gott Eria, da geht der liebe Gott hin. Aber so einen Verfluchten, so einen abgekanzelten, so einen geschlagenen, so einen wertlosen Jesus, ja, so einen kindlichen Jesus möchte ich gar nicht haben. Und deshalb haben die Leute auch keinen Jesus. Kennst du Jesus? Ich habe an dieser Frage, ja, ich arbeite eigentlich mein Leben lang an dieser Frage, ob ich Jesus wirklich kenne. Ich glaube immer, ich kenne ihn. Aber jedes Mal, wenn ich an diesen Namen Jesus rankomme, muss ich eingestehen, nein, Heiland, so kenne ich dich auch gar nicht. Und das war für Petrus ein Problem. Da Also nicht mein Jesus, so verachtet, verhöhnt, verspottet, gekreuzigt. Das ist dein Heiland, schau her. Der Gekreuzigte. Die meisten möchten Jesus haben, ohne am Kreuz zu hängen. So einen auferstandenen, mächtigen, siegreichen Herrn, dem Himmel und Erde alles untertan ist. Aber den anderen Jesus, den wirklichen Jesus, den leibhaftigen Jesus, Jesus im Fleisch, das wollen sie nicht haben. Und das ist Antichrist, der Jesus nicht akzeptiert, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Die wollen alle den anderen Jesus haben, diesen wunderbaren, wundervollen Jesus haben, der aus Steinen Brot macht, der vom Dach runterspringt und der einen groß macht und dergleichen. Wenn je, ja, Jesus braucht da Freunde, wenn es ihm dreckig geht. Und Jesus geht in unserer Gesellschaft, in unseren Tagen wirklich dreckig. Ja, er braucht deinen Beistand. Herr, auch wenn alle dich verlassen, ich bleibe bei dir. Verstehst? Das ist, was die Apostel am Anfang gedacht haben. Die haben gar nicht gewusst, auf was sie sich da einlassen, was sie geloben. Und jetzt muss man das, ja, das Versprechen einlösen. Petrus hat geschworen, wenn alle dich verlassen, wenn alle sich an dir ärgern, ja, ich bin bereit sogar für dich zu sterben. Wo sind die Freunde, die so reagieren und so sprechen zum Heiland? Und die haben geschworen, bezahle dem Herrn dein Gelübde. Ich habe gestern darüber gesprochen, bezahl den Vertrag. Ja, der Herr hat alles für dich, für mich, für uns gegeben. Und jetzt bist du dran, bin ich dran. Ja, die anderen sollen es machen, die anderen. Ja, aber wer sind es die anderen? Du und ich? Wir sind es die anderen. Der Thomas hat einmal gesagt, ja, ich kann nur an dich glauben, wenn ich nur dich sehe. Aber weißt du, Jesus sagt zu ihm, Thomas, du musst auch glauben, wenn du nichts siehst. Wenn du von mir nichts hörst, wenn du mit mir nichts erlebst. Und diese Lebensphasen machen wir durch, dass wir manchmal Jahre, Monate, Wochen, Stunden haben, wo wir nichts mit Gott erleben, wo Gott nichts zu uns redet. Du kannst die Bibel durchblättern, durchlesen, einmal, zweimal, dreimal. Gott spricht nicht zu dir. Du kannst 1000 Predigten hören und Gott spricht nicht zu dir. Weißt du, das ist eine Zeit des Schweigens, der Gottesferne. Und das müssen wir auch ertragen, dass Gott mal verreist ist, dass Gott mal Urlaub hat und auch was verdient hat. Ja, wir sollten uns ja nicht gerade so hetzen und sagen, ich muss unbedingt jeden Tag, jede Stunde, jede Minute was von dem lieben Gott hören und was erfahren von ihm. Nein, Gott will einfach, dass du ihn liebst, in guten und in schlechten Tagen. Preis Gott. Und am Kreuz wäre es dann noch geblieben. Den anderen hat das alles an die Sprache verschlagen, auch dem Petrus. Ich weiß nicht, wo der Petrus gewesen ist, dass Jesus gekreuzigt wurde, wo die ganzen Apostel waren. Die haben ihn alle verlassen. Der Einzige, der blieb, und Gott sei Dank, das war der Johannes. Nicht ich, der Apostel Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der an der Seite Jesu saß beim Abendmahl. Ja, dieser Jünger, der liebte ihn, der hat den Pulsschlag Jesu gehört beim Abendmahl, wie sein Herz geklopft hat. Einer wird mich verraten. Und dann hat er gesagt, Heiland, ich möchte bei dir bleiben. Und ich lese hier Johannes 21, Vers 20. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, oder der Jesus lieb hatte, und beim Abendessen an seiner Brust gelegen ist und gesagt hatte, Herr, und Petrus fragt, frag doch den Herrn, wer wird ihn verraten? Herr, bin ich's? Ja, und danach sprach Jesus zu ihm, Jünger, diesem Jünger am Kreuz da, als Jesus dort am Kreuz hängt, da ist Johannes, der einzige Jünger, der dabei war bei der Kreuzigung, ist der Johannes. Und dann spricht hier Johannes 19, das ist deine Mutter. Wer diese Erfahrungen nicht hat, der kann sein Christentum eingraben und vergessen. Das ist deine Mutter, der am Kreuz nicht stehen geblieben ist. Und das zeigt sich, was ein Stück Freundschaft ist. Johannes war ein Freund von Jesus, nicht nur beim Abendmahl und nicht nur in der Versammlung und nicht nur beim Brotverteilen. Er war ein Freund auf Gedeih und Verderb. Johannes, er blieb bei ihm. Deshalb schreibt der Johannes auch so schöne Kapitel vom Weinstock und so weiter. Bleibt in ihm, und wer in ihm bleibt, der bringt viel Frucht. Es ist leicht zu sagen, ich bleibe bei dir, Jesus, wenn es einem gut geht. Aber bleibst du bei ihm, auch wenn es schlecht geht? Ja, ich lass den laufen. Das ist keine Partnerschaft, das ist keine Freundschaft, das ist keine Liebe. Ein echter Freund, bleibt immer Freund. Und wenn du einen Freund hast, dann danke Gott auf den Knien. Wahrscheinlich hast du gar keinen. Nur in aller Liebe. Deshalb find wenigstens in den lieben Gott einen Freund, in Jesus einen Freund. Einen echten, bleibenden Freund, der zu dir hält, der zu dir steht. Wenn man ein Freund ist, dann bleibt man Freunde bis in den Tod. Ein echter Freund. Der Hiob hatte drei Freunde gehabt, viel zu viel. Viel zu viel. Die saßen da, haben ihm zugehört und dann nach 7 Tagen, da haben sie reingeschlagen. Du glaubst nicht richtig, du lebst nicht richtig, du betest nicht richtig, du stehst nicht richtig, du gibst nicht richtig. Ach, was weiß ich, du machst alles falsch, was du nur falsch machen kannst. 38 Kapitel im Hiob-Brief sind alles nichts anderes als Beleidigungen, als Kritik. Das sind die Freunde. Aber ein echter Freund kritisiert nicht. Der hört zu. Der hört noch 70 Jahre einem zu. Das ist Liebe. Der versteht einen. Versucht sich in die Lage des anderen sich hineinzuversetzen. Nur nebenbei, Johannes. Er hält zu Jesus, auch wenn das Spiel verloren ist, auch wenn der Kampf verloren ist, auch wenn diese Niederlage da ist. Jesus hängt am Kreuz. Jemand in guten Tagen zu lieben, ist nicht schwer. Da brauchst du keine große Gnade und Gabe und Salbung und was weiß ich. Wenn einer Krebs hat, wenn einer am Kreuz hängt, wenn einer hingerichtet wird, wenn er schwer geprüft wird, wenn er durch die Hölle muss, da beweist sich, bist du wirklich ein Freund? Stehst du zu diesem Menschen durch dick und dünn? Wenn er verfolgt wird, da gehe ich mit. Da begleite ich ihn in diesen Todestagen. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist Freundschaft, das ist ja Pastoring, das ist Beistand, das ist Hilfe. Wenn die Tage kommen, die dir nicht mehr gefallen, da brauchst du einen Freund. Ach, in schönen Tagen, da kann ich mein Auto nehmen und fortfahren und meinen Urlaub machen und in den Gebirge irgendwo wandern. Das kann ich. Da brauche ich niemanden. Aber wenn es mir schlecht geht, wenn es alles schwer wird, wenn der Teufel wütet und tobt, wenn ich am Bein amputiert werde, wenn ich im Rollstuhl sitze, wenn ich am Kreuz hänge, verstehst du, wenn ich alles verliere, wenn ich kein Geld mehr habe, wenn ich am Hungertuch nage, da braucht der Mensch einen Freund. Und da ist Jesus total anders und auch nicht anders. Er braucht auch jemand. Jesus sucht einen Freund, der zu ihm steht, bis in den Tod, bis die ganzen Bewährungsproben kommen, die er bestehen und durchlaufen muss und wo die Leute von ihm nicht weglaufen, sich an ihm nicht schämen. Jetzt zeigt sich, jetzt haben wir Corona-Pandemie. Verstehst du, das zeigt sich, wer zu Gott noch steht, groß oder nicht. Die meisten sitzen da auf der Couch liegen, im Liegestuhl irgendwo und gucken, Livestreaming. Verstehst du, wer geht noch in die Kirche? Nur die Mäuse. Ja, wer sucht Gott auf? Verstehst du? Wer besucht den lieben Gott? Ich war krank und mich hat niemand besucht. Ich habe Coronavirus gehabt und mich hat niemand besucht. Das würde Jesus heute sagen. Zu mir ist niemand gekommen. Niemand hat an meine Tür geklopft. Niemand hat eine Tüte vor meine Tür gestellt. Niemand hat was Gutes mir getan. Nur nebenbei, ich habe mir versucht, mir vorzustellen, was denkt Jesus über unsere Gesellschaft, über die ganze Christenheit, die so fromm Halleluja, Lob und Dank gerufen haben. Was denkt Jesus? Wo sind die ganzen lieben Heilandsleute? Die kannst du mit der Lupe suchen. Wo sind sie denn? Wenn ja Krisen kommen, wenn alles verboten wird, pass auf, und es wird vielleicht, wir sind in einem atheistischen Staat inzwischen geworden, hineingeraten. Deutschland ist ein atheistisches Land, regiert von Atheisten. Kannst denken, was du willst, die Grünen sind atheistisch unterwandert, die Linken sind atheistisch unterwandert, die Rechten sind auch atheistisch unterwandert, unsere ganze Gesellschaft ist atheistisch unterwandert und eines Tages wird sogar der Gottesdienst verboten werden. Und da wird sich zeigen, halte ich zu Jesus oder nicht? Bin ich bereit, ja, durch den Tod zu gehen für Jesus, für meinen Glauben zu sterben? Ich habe Angst. Da wirst du keine Christen mehr finden, die bereit sind, für Jesus zu sterben. Die sind heute nicht mal bereit, wenn in den Gottesdienst zu gehen, wenn es mal ein bisschen schlecht geht. Was willst du dann machen, wenn es mal richtig dreckig wird und gefährlich wird? Wenn du verhaftet wirst, ins Gefängnis kommst, deswegen. Wer bleibt am Kreuz bei Jesus? Nur Johannes war ein treuer Freund von Jesus. Mit ihm konnte Jesus ja alles Mögliche machen. Er war bereit für alles. Herr, was du sagst, ich bleibe bei dir. Weißt du, solange alles gut geht, da kannst du mit Jesus fischen gehen, Sternchen zählen und glücklich sein. Aber wenn nichts mehr da ist, er blieb am Weinstock. Er blieb und er hing an Jesus, hat sich festgehalten an den Heiland. Für Johannes war Jesus kein Weltverbesserer, kein Geistheiler, kein Rebellenführer oder so weiter, der die Römer in die Luft jagt und vertreibt und so weiter. Er war kein Aussteiger, er war nicht einer, der ins Kloster geht. Jesus war für ihn ganz was anderes. Er war ein Freund zu Jesus. Herr, ich halte dich. Ich kann mir gut vorstellen, wie Johannes so an der Seite Jesu lag und sagte, Heiland, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Du musst nicht viel wissen vom Glauben. Du musst nicht Theologie studieren. Du musst nicht die Bibel kennen und so weiter. Du musst dem Heiland nur eines sagen, Jesus, ich habe dich lieb. Das ist alles. Und das hat Johannes gesagt, Jesus, ich habe dich lieb. Du tust mir so leid, was du jetzt alles durchmachst. Hier am Kreuz. Wir haben heute Abendmahl. Wir gedenken seiner Leiden, seines Sterbens, dass er sein Blut vergossen hat. Ich bleibe bei Jesus. Für uns ist es so leicht, liebe Geschwister, in aller Liebe, da ein bisschen Saft zu schlürfen und ein Knäckebrot zu essen. Verstehst du, das ist nicht Schweres, aber für den Heiland war es furchtbar, schrecklich, grausam. Johannes ist als einziger der 12 Jünger, der unter dem Kreuz keine Angst hatte. Jesus war sein bester Freund. Er steht zu Jesus. Er steht zu Jesus. Er ist der Einzige aus der Gruppe der Jünger, der sich zu Jesus bekennt. Er steht am Kreuz, sagt nichts. Wir hören nicht viel, was Johannes zu Jesus sagt. Halt's durch, dass er Jesus ermutigt und so weiter. Er hat ihm so leid getan, er hat mitgeweint mit Jesus. Paul Gerhardt schrieb ein schönes Lied, ein bekanntes Passionslied, O Haupt, voll Blut und Wunden. Und da steht es, in einer dieser Strophen heißt es, ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht, doch von dir will ich nicht gehen, wenn dir mein Herz bricht, wenn dein Haupt mir erblassen im Todesstoß, alles, ich will bei dir bleiben, Herr an deiner Seite, ich will bei dir bleiben, wenn alles zusammenbricht, willst du bei Jesus bleiben, wenn die ganze Welt zusammenbricht, wenn die Kirchen zusammenbrechen, wenn die Gemeinden zusammenbrechen, wenn Menschen zusammenbrechen, wenn die Gesellschaften zusammenbrechen, willst du trotzdem bei Jesus bleiben, bei diesem Bleiben? Das ist ein tiefer Ort der Offenbarung Gottes am Kreuz, nicht im Himmel über die Wolken weit, Herr, nein, am Kreuz. Dort am Kreuz findet Johannes seine Identität, seine wahre Berufung. Das war Selbstfindung dort am Kreuz, was da geschah. Dort stellt sich heraus, ob er ein Freund von Jesus ist oder nicht. In schwierigen Stunden stellt sich heraus, ob du ein Freund von Jesus bist oder nicht. Ich meine nicht in deinen schwierigen Stunden, sondern wenn der liebe Gott schwierige Stunden hat, wenn der liebe Gott Probleme hat, wenn sein Haus brennt, ob du bereit bist, was aus seinem Haus zu retten noch? Ja. Johannes tritt unter das Kreuz und dort siehst du, wie er ist. Diesen Menschen kenne ich nicht. Zwei Jünger, Petrus und Johannes, die gehen so oft zusammen, begegnen uns in der Bibel und so weiter. Und der Petrus, ich kenne diesen Menschen nicht. Und Johannes bleibt unter dem Kreuz stehen. Verstehen diese Geschichte? Johannes konnte sagen, ich bin der Jünger, den der Herr lieb hat. In seinem Evangelium schreibt er, er sagt nicht, ich habe den Herrn lieb, sondern der Jünger, der Jesus lieb hatte, er redet so in der dritten Person. Was für ein Selbstbewusstsein. Hier, ich mache euch eine Beerdigung in Heiligensee mal vor Jahren und da steht auf dem schwarzen großen Grabstein in goldener Schrift, auch dieser war mit ihm. Und da steht aber kein Name. Auch dieser war mit ihm. Als ich da vorbeiging, ich bin nochmals zurückgegangen und stehen geblieben nach der Beerdigung, habe gesagt, wer mag da unten liegen? Ein gläubiger Mensch wahrscheinlich. Einer, der sagt, auch ich bin mit Jesus gewesen. In der Bibel steht dieser Satz, auch dieser war mit ihm gewesen. Wer ist es wohl gewesen? Kann man über dein Leben auch mal sagen, ja, da liegt der und der und der. Nein, kann man über dein Leben sagen, auch dieser ist mit ihm gewesen. Beim Johannes hätte man auf seinen Grabstein schreiben können, hier liegt ein Jünger, den der Jesus lieb hatte, oder den Jesus lieb hatte, wie auch immer. Hier liegt ein Freund von Jesus. Hier liegt einer, auch dieser war mit ihm. Auch dieser war mit ihm. Denk, was für ein Zeugnis. Was für ein Eindruck. Dieser war mit Jesus. Johannes wusste, ich werde geliebt. Und Jesus wusste auch, ich werde von meinem Johannes geliebt. Mein Johannes wird mich nicht in Stich lassen. Und er wird meine Mutter versorgen, diese Mutter Maria, diese alte Frau. Und seitdem suchte er nichts anderes als die Nähe Jesu, auch am Tisch, beim Abendmahl. Er wollte mehr von Jesus lernen. Und du lernst nur von Jesus, wenn du seinen Pulsschlag fühlst. Sein Herz. Verstehst du? Sein Blutdruck. Für ihn war das Wichtigste, nahe bei Jesus zu sein. Egal wo, egal wann, egal wie. Er hat es verstanden, was es heißt in Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch. Er macht es das zu eigen, diese Worte Jesu. Das hat er gleich aufgeschrieben und sagte, das ist mein Evangelium, ein Stück meines Evangeliums, bei ihm zu bleiben, in dick und dünn. Auch wenn ich keinen Sauerstoff mehr habe. Johannes blieb unterm Kreuz ganz anders wie die vielen Schaulustigen dort. Die ganzen Gaffer und Zuschauer, die ganzen Touristen da, die Vorübergehenden, die Spötter. Ja, anderen hat er geholfen und sich selbst kann er nicht helfen. Ja, Johannes blieb unten, hat das alles mitgehört, das hat er auch aufgeschrieben. Sehr eingehend. Die nur froh sind, dass dieser Querulant, dieser Gotteslästerer weg ist von der Bildfläche, dieser Jesus von Nazareth. Er versucht, die Gefühle sich vorzustellen. Was fühlt mein Heiland so am Kreuz? Meditiere einmal. Graf von Zinzendorf, seine Bekehrungsstunde war in Louvre, in Paris. Da geht er mit seinem Vater als kleiner Bub spazieren, beschaut, bewundert diese Bilder und dann sieht er den Gekreuzigten und dann schaut er und geht nicht mehr von dem Gekreuzigten weg. So ähnlich wie dieser Johannes hier in der Bibel. Geht nicht mehr weg und sagt, Papa, was steht da unten? Lesen konnte er damals noch, dieser Graf von Zinzendorf noch nicht. Konnte nicht lesen. Papa, was steht hier? Da hat er vorgelesen, Junge, dort steht, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das hat das Leben des Johannes beeinflusst. Deshalb ist er auch fast 100 Jahre alt geworden. Der hat angefangen, für Jesus zu leben. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Ja, nur eine Handvoll Leute blieben unter Kreuz stehen. Die Mutter und einige Frauen. Und dann der einzige Männliche, der unter dem Kreuz stand, das war der Johannes. Als nun seine Mutter dort am Kreuz stand und weint, Und nicht mehr weiter kann. Ich kann mir diese Mutter vorstellen. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Maria, hatte Simeon geweissagt. Und dann sagt Jesus, Johannes, deine Mutter ist diese Mutter, die dort an dem Kreuz steht. Das ist mit dem Kreuz zusammenleben, Menschen anzunehmen, die weinen, die traurig sind, ihnen Trost zu geben. Johannes, das ist deine Mutter. Gib ihr Hoffnung, gib ihr Trost und nimm diese Mutti mit dir mit, diese Omi. Ja, wenn es ein schönes Mädchen gewesen wäre, eine hübsche Frau, aber das war eine Oma schon inzwischen. Ausgedehnt, hat 6, 7 Kinder gehabt. Nimm diese Frau, begleite sie. Und was hat Johannes getan? Er hat diese Frau zu sich genommen, als er dann als Bischof in so erzählt die Legende, als er Bischof in Ephesus war, hat er die Maria mitgenommen und die Maria war dabei und er hat die Maria sogar mitgenommen am Pfingsten. Er hat gesagt, Maria, du gehörst dazu, du gehörst zum Leib Jesu, du gehörst zur Familie Gottes und du gehörst dazu. Und sie war am Pfingsten dabei, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wahrscheinlich war die Maria sogar eine Prophetin. Vielleicht hat sie auch gepredigt. Sie wusste bestens über Jesus Bescheid. Nimm dir diese Frau an. Mitten in der Menge, mitten im Todeskampf, trotz brutalen Schmerzen, sieht Jesus seine Mutter und seinen Jünger Johannes. Er sieht ihre Not, ihre Hilflosigkeit, ihre Verzweiflung, ihr ganzes Elend. Nimm dir diese Frau. Nicht heirate sie, sondern begleite sie. Unterstütze sie. Greif ihr unter den Armen. Jesus sieht den Einzelnen. Er sieht einen in der persönlichen Not. Er bleibt ein Freund bis zum Schluss. Nicht nur der Sohn Gottes, sondern der Freund der Mutter. Mutti, das ist, ich bin das, verstehst du, ich leide jetzt, aber der Johannes wird für dich sorgen. Das ist Freundschaft. Und Jesus will weiter Freundschaften knüpfen. Dass man weiter Freunde hat. Solche Freunde brauchst du. Du brauchst Freunde, die zu dir halten und die andere ermutigen, zu dir zu halten, auch wenn es dir voll und dreckig geht. Dass sich diese Menschen sich deiner erbarmen. Ja, du brauchst einen Freund, der zu dir steht. Er sagt, Johannes, nimm diese Frau, nimm diesen Mann, geh mit ihm. Bist du schon ein Freund von Jesus? Kannst du schon die Regungen des Herzens Jesus spüren? Spürst du, was er spürt? Nimmst du an seinem Schicksal teil? Gott, du möchtest, dass Gott an deinem Schicksal teilnimmt. Weißt du, du bist ein Egoist. Durch und durch. Dass er dich segnet, dich beschützt, dich bewahrt. Nein, Jesus will auch Bewahrung haben und will geschützt werden. Er sieht auch, ja, wie die Menschen leiden, wie sie verachtet werden, wie sie unterm Kreuz stehen. Niemand hat größere Liebe, hat hier dieser Johannes geschrieben, was er von Jesus gehört hat wahrscheinlich. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und Jesus ließ sein Leben für seine Freunde und sogar für seine Feinde. Stell dir mal sowas vor. Um Kreuz herum waren mehr Feinde wie Freunde. Und er starb. Und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Johannes kann ja kein besonderes Opfer bringen, kann dem Herrn Jesus nichts tun. Ja, er kann sich nur der Maria annehmen, sich ihrer erbarmen. Komm, Mutti, ich gehe mit dir mit. Ich begleite dich. Ich beschütze dich. Ich werde für dich sorgen. Denn damals war es so, wenn der Mann starb, der Ehemann starb oder der älteste Sohn starb, dann war die Frau nicht nur Witwe, sondern sie war pleite. Sie war verarmt. Es gab kein Sozialamt damals und keine Witwenrente oder was weiß ich da alles. Da musste der, ja, wer unterstützt jetzt diese arme Frau? Johannes, unterstützt du sie? Johannes unter dem Kreuz hatte die Hölle mitgemacht, die Gewalt des Todes miterlebt, diesen sechsstündigen Kampf, den Jesus da gekämpft hat. Ja, das hat er miterlebt, wie er rang, diese sieben Worte vom Kreuz. Ja, wie Jesus wirklich geworden ist, was er wirklich war. Und Johannes wird ein Teil der Familie Gottes. Nimm die Mutter an. Weißt du, plötzlich gehört zur Familie Jesu. Nimm die Mutter. Das ist deine Mutter. Meine Mutter ist jetzt deine Mutter. Verstehst du diese Geschichte? Und Jesus sagt, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Johannes, nimm diesen Jungen, Maria, nimm diesen Jungen an. Das ist jetzt dein Bub. An meiner Stelle. Musst du überlegen, was da passiert. Freundschaft, Beziehung, das ist echte Gemeinde. Alles andere ist Quatsch. Alles andere ist Vereinsmeierei. Kann gleich Kaninchenzuchtverein aufmachen. Verstehst du? Das ist dein Sohn. Das ist deine Mutter. Siehe, verstehst du, das musst du erkennen. Das musst du erleben. Jesus verweist beide aneinander, nehmt euch einander an. Das ist echte Liebe, echte Freundschaft. Und das ist die wirkliche Liebe unter uns, dass wir uns einander annehmen, ob wir jung sind oder alt, keine Generationsunterschiede, Standesunterschiede. Johannes war wahrscheinlich sehr gebildet und die Maria war wahrscheinlich ein bisschen dummerle. Entschuldigung, ich weiß von keinem Mann, verstehst du, die wusste von gar nichts wahrscheinlich. Die war nur gut, um den Heiland zur Welt zu bringen, in aller Liebe. Aber Johannes war studiert. Johannes hat, was er beredet, war Sohn eines hohen Priesters. Das war Johannes. Ja, und diese Extreme kommen zusammen. Jesus verbindet extreme Menschen, die einander so weit auseinander sind, also bildungsmäßig, die verstehen sich plötzlich. Sie sind ein Herz und eine Seele. Das war Johannes und Maria, ein Herz und eine Seele. Das ist Gemeinde. Frau, siehe, das ist dein Sohn, siehe deine Mutter. Am Kreuz entsteht die Gemeinde. Die Gemeinde kannst du nicht einfach sagen, kommen Sie rein, werden Sie Mitglied bei uns. Nein, eine echte, wahre Gemeinde entsteht unterm Kreuz, wo einer den anderen annimmt, weil Gott uns angenommen hat, weil Jesus uns angenommen hat. Die Gemeinde ist kein Club von Menschen, die das gleiche Hobby haben. In der Bibel müssen gerne lesen, gerne mal eine gescheite Predigt hören oder ein paar schöne wundersame Lieder singen. Nein, Gemeinde ist das alles nicht. Gemeinde entsteht unterm Kreuz. Und woanders gibt es keine Gemeinde. Das kann dort eine Religion entstehen, aber keine Gemeinde. Ja, die Gemeinde ist nicht der Verein von anständigen Leuten, die jetzt was Besseres wollen, die jetzt gottselig leben möchten. Sondern die Gemeinde ist Gemeinschaft mit Menschen, wo unterm Kreuz steht Mutter Maria und ja, dieser Bub Johannes, 20 Jahre alt vielleicht. Unter dem Kreuz bildet sich die kleinste Zelle, eine ganz neue Gemeinschaft. die Gemeinde des Gekreuzigten, da entsteht die Gemeinde des Gekreuzigten. Menschen mit unterschiedlichsten Einstellungen, sie finden zusammen, sie verstehen, sie nehmen sich einander an, sie sorgen füreinander. Wenn Jesus Menschen zusammenführt, dann spielen Sympathie und Antipathie keine Rolle mehr. Dann können die gesellschaftlichen Unterschiede, Mann und Frau, gesellschaftliche Unterschiede oder rassistische Unterschiede spielen keine Rolle. Die werden eins und am Kreuz. Ich kann mir vorstellen, auch der Simon von Kyrene, das war wahrscheinlich ein Farbiger, aus Nordafrika, der steht auch unterm Kreuz. Das Kreuz habe ich getragen, ich wollte mal sehen, was mit diesem Mann passiert. Was hat er verbrochen? Die gemeinsame Liebe zu Jesus ist auch das, was uns wirklich verbindet. Das Kreuz und Jesus. Jesus sagte in Johannes 13, das hat alles der Johannes gemacht, die anderen haben das gar nicht aufgeschrieben, für die war das gar nicht wichtig. Hier sagt Jesus im Johannesevangelium 13, Vers 35, und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Markenzeichen der Christen, so wie Coca-Cola für ihren guten Saft Markenzeichen ist, so ist die Liebe das Kennzeichen der wahren Gemeinschaft. Jesus sammelt seine Gemeinde unterm Kreuz. Die Gemeinde hört auf, was Jesus das am Kreuz sagt, hört auf die Worte vom Kreuz. Da ist alles vergeben, da ist alles vergessen, es ist alles vollbracht. Und die halten sich an das Wort vom Kreuz. Bist du ein Freund von Jesus? Hörst du auf den Gekreuzigten, auf den sterbenden Jesus, aus dem aussterbenden Jesus? Jesus stirbt langsam aus in unserer Gesellschaft. Atheismus und so weiter, Gott aus der Präambel gestrichen. Jesus stirbt aus. Kannst du dafür sorgen, dass Jesus nicht ausstirbt? Dass Jesu Name bekannt wird? Kannst du sein Testament mit Leben füllen? Wenn christliche Gemeinde nicht mehr unterm Kreuz sich versammelt, das Kreuz nicht mehr ehrt, an das Kreuz nicht mehr glaubt, dann ist die christliche Gemeinde nur eine Schmarotzergemeinde, ein Schmarotzerclub, nur Schnorrer und Parasiten. Kannst du alles vergessen? Und am Kreuz findet die Gemeinde Jesus statt, findet Maria und Johannes zusammen. Ja, es geht nicht, und am Kreuz geht es nicht um Segnungen. Der Heiland hat niemand gesegnet unterm Kreuz, höre ich nicht. Aber das Kreuz wird erlebt, durchlebt und durchpraktiziert. Ja, da ist kein Blutkönig mehr, kein Heiland, kein Befreier mehr. Das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Jesus sucht Freunde. Zu Judas, als er ihn verraten hat, kommt der Herr Jesus, oder kommt Judas, und Jesus gibt ihm sogar einen Kuss. Freund, bist du so zu mir gekommen? Sogar den Judas wollte der Herr Jesus lieb haben. Denn Judas wollte seine Liebe zeigen. Freund, bist du zu mir so gekommen? Lieferst du mich ans Messer? Verrätst du mich, Freund? Und so viele Christen verraten Jesus, liefern Jesus ans Messer, wollen mit Jesus nichts mehr zu tun haben, schämen sich an Jesus wie dieser Petrus, werden Feinde Gottes. Wer sich nicht unterm Kreuz versammelt, gehört nicht mehr zur Familie Gottes. Sind irgendwelche Mitläufer gewesen, die sich profilieren wollten. Die Gemeinde Jesus viel mehr als nur eine Rasselbande, wo nur Klimpern und Lärm und Krach machen. Ein religiöser Haufe, eine Clique von Gleichgesinnten, eine Volkskirche. Ja, die Gemeinde Jesus viel mehr, Galater Kapitel 3, Vers 28, da lese ich, Paulus hat selbst miterlebt, was eine Gemeinde ist. Hier ist kein Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen. Hier ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau, Studierte, Unstudierte, Reiche und Arme. Da ist kein Unterschied mehr. Denn durch unsere Verbindung zu Jesus Christus, wir sind allesamt eins geworden. Wir sind alle Sterbende, Dahingegebene. Als Schwestern und Brüder, als Onkel und Tante und so weiter, als Mütter und Väter, wir gehören zusammen, als Arme und Reiche, als Schwache und Starke. Die Gemeinde nimmt sich an. Geschwister, das ist, dass wir einander annehmen. Heute bist du stark, morgen bin ich schwach und bin stark, das nächste Mal wieder. So, weißt du, wir gehen auf und ab, das ist unser Leben. Der eine mal so, der andere mal so. Du bist einer, der am Kreuz blieb. Auch der war bei ihm. Auch der blieb bei ihm. Das ist ein schöner Spruch für einen Grabstein. der hat ausgehalten. Auch der blieb bei Jesus und am Kreuz, der hat es durchgehalten. Egal was passiert, er hat nicht nur abgesandt die Segnungen, oh Halleluja, Herr, hier ist gut sein in diesem Haus. Nein, der hat mitgelitten, was jetzt passiert ist, der zu Jesus bekannt. Bist du bereit, den Willen Gottes zu tun? Das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Es ist ein Auftrag für die Gemeinde Jesu, uns einander anzunehmen. Diese Witwe, diesen jungen Bruder da, beide sollen füreinander da sein, füreinander sorgen, sich umeinander kümmern. Der Mann am Kreuz beauftragt seine Leute, nehmt euch einander an, so wie ich euch alle angenommen habe, damit seine Liebe noch die ganze Welt erreicht. Gott ist beim Aussterben, hörst du richtig? Ja, der Teufel hat es fertiggebracht. Unsere ganze Regierungen hier, vor allem westlichen Welt, die ehemalige christliche Welt wird antichristlich, systematisch. Stehen wir noch zu Jesus, bekennen wir uns zu ihm. Jesus sucht heute noch echte Freunde, bleibende Freunde, die das Image Jesu verwirklichen. Und den Legenden, wenn ich so apokryphische Schriften lese, ich bin begeistert über diese alten apokryphischen Schriften, wie der Johannes die Maria mitgenommen und hat gefragt, Mutti, war es so, was dein Sohn da gesagt hat, dieser Jesus von Nazareth, ist das echt? Kannst du das bestätigen? Verstehst du? Und sie hat nur genickt und das hat diesem Johannes vollkommen gereicht. So wird erzählt in den Legenden, dass die Mutter Maria immer in der Predigt links oder rechts von ihm saß und hat gesagt, war es so? Hat er das gesagt? Kannst du das vorstellen, dein Sohn Jesus von Nazareth? Weißt, diese Frau hat ihn bestätigt, ihn unterstützt, ihn durchgetragen. Gott sucht Menschen, die zu ihm stehen, die bestätigen, ja, das ist wahr. Bist du ein Freund Gottes? Kannst du mit Gott wie Moses von Angesicht zu Angesicht reden? Wann war das letzte Mal, dass du mit dem lieben Heiland gesprochen hast, ihn mal geküsst hast? In der Bibel steht es, du sollst den Bräutigam küssen, du sollst den Herrn Jesus küssen. Nicht nur das Kopfkissen küssen, sondern den Herrn Jesus wirklich im Geist und in der Wahrheit küssen, den Sohn preisen. David war ein Freund Gottes, ich kann noch viel sagen, aber die Zeit läuft mir davon. Ja, David war ein Gesalbter, ein Freund Gottes, obwohl, bitte hört mir gut zu, was ich sage und nimmt mir nicht übel. David war ein Lump, ein Frauenheld und vieles andere mehr, aber er war ein Freund Gottes. Was auch alles gewesen ist. Er war sogar ein Mörder. Aber er war ein Freund Gottes, weil er zu Gott gehalten hat. Und sobald er gemerkt hat, hier was falsch gemacht hat, ist er ganz schnell zum Gott gerannt, gleich Buße getan, gleich sich entschuldigt und was weiß ich. Und hat gesagt, und wenn er dann Schicksalsschläge erlebt hat, er hat 4 seiner Söhne verloren. Und er wusste, warum er verliert und was da passiert. Und er sagte, ich muss das hinnehmen. Er nahm das Schicksal hin, sein Leben hin. Er wusste, ich habe das eingebrockt und ich bin bereit, jetzt auszulöffeln, was ich eingebrockt habe. Das war David, ein Freund Gottes. Daniel war ein Freund Gottes. Und Gott hat ihn nicht verlassen. Selbst in der Löwengrube hat Gott zu ihm gehalten, weil er zu Gott gehalten hat, hat Gott auch zu ihm in der Löwengrube gehalten. Vieles. Abraham war ein Freund Gottes, ein wirklicher Freund Gottes. Der war sogar bereit, alles für den lieben Gott zu opfern, seinen Sohn Isaac sogar, den Ismael hat er schon sowieso weggeschickt, aber den Isaac, ein Freund nimmt Anteil an den Nöten und Leiden des anderen Freundes. Ich habe euch auch gezeigt hier, gestern habe ich gepredigt, was ein Bund, ein richtiger Bund ist, Vertragspartnerschaft ist, Bündnispartnerschaft ist. Hört euch diese Predigt an, verstehst du, dann tauscht man und ich schütze dich auf Gedeih und Verderb, ich stehe zu dir. Egal was passiert, das ist Freundschaft, das ist Bündnispartnerschaft. Und Gott sagt zu Abraham, wie sollte ich ihm verbergen, was ich vorhabe? Weißt du, ein Freund teilt dem anderen Freund mit, oder Freundin mit, was er alles vorhat, was alles passieren wird. Dass der eine Engel jetzt nach Sodom und Gomorra geht und Sodom verderben wird. Für viele klingt Freundschaft mit Gott etwas Utopisches, etwas ja, unrealistisch, etwas unerfüllbar, das kann doch kein Mensch, hör doch auf, Herr Matthäus. So kann ich mir, manche Leute hören nachher, die mir nachher schreiben nach der Predigt. Das kann doch kein Mensch, das ist unerreichbar, unfassbar. Gott ist ein verborgener Gott, keiner sieht es, keiner kennt ihn. Nein, Gott ist erlebbar, erfahrbar. In Jesus bietet Gott uns seine Hand an. Er bietet uns seine Freundschaft. Er sagt, ich will dein Freund sein. sollte ich vor Abraham etwas verbergen? Freunde Gottes, die bekommen Einblicke in Gottes Ratschläge, die wissen, wo es lang geht. Ich habe gestern auch gesagt, macht euch gefasst, die Corona-Krise ist noch nicht vorbei, zieht euch warm an. Wir gehen schlimmen Zeiten entgegen, Leute, ganz schlimmen, ganz schlimmen. Ich habe nicht die Zeit dazu, was zu sagen. Wer dein Freund Gottes, dann wirst du es erfahren. Weißt du, dann wird er dir es offenbaren. Die Welt ist voller falscher Freunde. Ja, du hast um dir einen ganzen Haufen wilder Freunde, die kannst du gar nicht gebrauchen. Sind alles nur Schmarotzer. Du wirst nicht ernst genommen. Keiner glaubt dir, keiner vertraut dir. Der Heiland sagt, ich möchte dein Freund sein. Darf ich das? Der bettelt. Er steht sogar an der Tür wie ein Bettler. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Diesmal. Bist du bereit, ein Freund von Jesus zu werden? Echte Freundschaft ist Kameradschaft. Ich will nur ganz schnell noch was weitergeben von mir, was mir groß geworden ist in der Vorbereitung heute Morgen. Was echte Freundschaft ist. Weißt du, echte Freunde, von denen kannst du was lernen. Und ich möchte sagen, ich habe in meinen letzten 50 Jahren, seitdem ich mit dem Heiland gehe, ich habe vom Heiland nicht viel gelernt. Entschuldigung, dass ich das sage. Ich habe von Menschen gelernt, die mit dem Heiland gegangen sind, die mit Jesus dabei gewesen sind, die mit Jesus dabei waren. Ich habe viele Menschen kennengelernt und diese Menschen, die möchte ich heute ein bisschen rühmen und noch ganz kurz, bevor ich zum Abendmahl übergehe, einfach nur ihren Namen erwähnen. Die sind mir Beispiel geworden. Die haben mir durch ihr Vorbild Jesus vorgelebt. Da habe ich erfahren, was wirklich echte Jesus-Freundschaft ist. Und da sind einige Menschen, die in meinem Dienst in den Weg getreten sind. Ja, aus der Urgemeinde und der Untergrundgemeinde in Russland, da ist ein Bruder, und der war öfters schon mal bei uns auch hier in der Gemeinde, vor allem in der großen Nazarethkirche, der war 28 Jahre im Gefängnis, im Gulag. Und seine Frau war 25 Jahre im Gefängnis und die haben Gefängnis gelebt. Was diese Brüder, Geschwister mir an Kraft und Mut und Kühnheit gegeben haben, halte durch. Die sind jetzt beim Herrn alle. Ja, ich habe einfach diesen Geist übernommen von diesen Brüdern, von diesen Geschwistern, die mir beigebracht haben, stehe treu. Erwin Lorenz, auch, ich kenne diesen Namen noch, aber ihr könntet vielleicht, wenn ihr in der Gemeinde hin und her mal irgendwo wart, dieser Mann hat die Pfingstgemeinde hier in Deutschland aufgebaut, er war hier in Berlin Pastor, bevor die Stasi, nicht Stasi, doch, Hitler-Leute kamen, SS kamen, ja, Gott hat ihm gesagt, Geschwister, nehmt alle Möbel mit, alles was ihr tragen könnt, nehmt nach Hause und ich behalte das Klavier und hat das Klavier behalten und die Stasi, die SS-Leute kommen und was ist passiert? Die Kirche wird geschlossen, kein Gottesdienst mehr, aber die Leute haben die Stühle und alles mögliche, was die Gemeinde hatte, mitgenommen. Hier, eine Gemeinde gar nicht so weit weg von hier, da war der Pastor. Und dann wurde gefragt, weißt du, er sagt, Johannes, seid klug und ohne falsch. Er hat Angst gehabt, er müsste verhungern, wenn er ins Gefängnis kommt oder ins KZ kommt oder sonst. Dann wurde gefragt, was können Sie? Oder was können Sie? Dann hat er gesagt, ich kann gut kochen. Und da wurde Koch in Dänemark und sagt, als Koch, da bleibt immer was übrig. Verstehst du, wo wenigstens ein Ding was auslecken konnte. Aber nur nebenbei, diese Leute haben mir Mut gemacht. Wie oft war er und seine Frau bei mir zu Hause. Weißt du, und dann lernst du Leute, wenn die bei dir zu Hause sind, bei dir essen, schlafen und wohnen, für 14 Tage oder für eine Woche. Richard Wurmbrand, wie oft war der bei mir? Ich habe von ihm viel gelernt, 14 Jahre im Gefängnis. David Duplessis. Ein Mr. Pentecost bekannt, der ja dem Vatikan die charismatische Bewegung ausgelöst hat. Weißt du, der war bei mir und sagt, mach keine Grenzen, fürchte dich nicht, hab keine Scheu vor Katholiken, vor Protestanten, geh auf die Menschen zu, alle sind Menschen, alle brauchen den Heiligen Geist, so wie alle Jesus brauchen. Alle Christen brauchen den Heiligen Geist, das war sein Motto. Was mich ganz stark ermutigt hat, war Levi Petrus aus Stockholm, Pastor der größten Gemeinde, der Pfingstgemeinde oder früher Baptistengemeinde. Der sagt, Gottes Verheißungen bleiben, Himmel und Erde mag brennen, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Seine Frau war todkrank und er wurde, und nur ein Beispiel, ich erzähle nur ein kleines Zeugnis, ich habe so viel Zeugnis von solchen Leuten gelernt, die mich inspiriert haben. Nur, ich möchte weitergeben, und dann hat er seine Frau aus dem Krankenhaus, die im Sterben lag, in der Hospiz schon war, rausgenommen, meine Frau kann zu Hause sterben, und dann stand ganz groß, Levi Petrus, der Mörder seiner Frau, Und dann hat er sein, dieses Lied geschrieben, Gottes Verheißungen bleiben. Und diese Frau hat gelebt, die waren sogar bei mir in Stuttgart zu Besuch, haben bei mir in der Gemeinde gepredigt. Just Miller-Bohn, Billy Smith, Samuel Fuhrer, ein Schweizer Evangelist, der hat mir so viel, auch so viel Beispiele aus seinem persönlichen Leben erlebt, was er so unter verschiedenen Kreisen als Radioevangelist erlebt hat. Ja, und viele andere mehr. Die Schwester Lauster, die Begründerin von der Gemeinde Gottes, Lydia Lauster, die wohnte bei mir 10 Jahre im Haus, diese alte Frau. Manchmal kam ich nach Hause, da sitzt sie auf der Treppe und sagt, also sage ich, Lydia, was machst du, bist du nicht im Bett? Abends nach dem Abend, Gottes, nein, ich bete für dich, ich warte, bis du nach Hause kommst, dann kann ich schlafen gehen. Verstehst du? Aber diese Frau hat mir gezeigt, was das alles bedeutet, Gottes Liebe weiterzugeben. Oder jemand anders, Schwester Seiss, die Frau vom Hermann Seiss, vom Begründer der Ecclesia-Gemeinde. Diese Frau hat mir so viel erzählt, was sie mit ihrem Mann erlebt hat, unterwegs als Evangelist, als Heilungsevangelist, und es war großer Evangelist. Der hat wirklich Kraft Gottes gehabt. Leute sind in seinen Gottesdiensten geheilt. Schwester Müller, die Mutter von, also die Frau von Siegfried Müller Senior aus Karlsruhe, die wohnte bei mir in Heilbronn in der Nachbarschaft. Und die kam zu meiner Gemeinde und so weiter. Und was sie mir alles erzählt, wie die ganzen Evangelisten nach Deutschland kamen, aus USA, nach dem Krieg, die ganzen Heilungsevangelisten, Branham, Osborne, alle möglichen, diese Brüder, die kamen und was sie alles erlebt haben, wie viele Kämpfe, wie viele Kriege sie geführt haben, ihr Mann und sie, was sie alles durchgestanden haben. Also das hat mich ermutigt. Und ich kann mir verstehen, Johannes, das ist deine Mutter. Diese Menschen sind meine Freunde gewesen, die mich umgeben haben, von denen ich unheimlich viel gelernt habe, die mir Kraft gegeben haben. Ich denke nur an viele andere, die mir Impuls gegeben haben. William van Damme, ein Seelsorger, ein Holländer. Ja, ich habe mal erzählt, ein paar Sachen, die mich beschäftigt haben. Der sagte, das war das, das ist das und das in deinem Leben. Der hat mich so in die Seelsorge hineingebracht und mit intime Dinge gezeigt. Weißt du, nicht nur Halleluja, Lob und Dank, nein. Seelsorge ist in die Tiefe zu gehen, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, vom Heiligen Geist Dinge zeigen zu lassen. Oder Betty Tapscott, die innere Heilung gelehrt hat. Und die war bei uns in der Familie, ein Teil unserer Familie, ein Stück weit für 14 Tage, eine Woche. Und wir haben miteinander gelernt. Arthur Blessed, der das Kreuz durch die Welt getragen hat. Und von dem habe ich unheimlich viel gelernt. Der war nur 3 Tage bei mir, leider. Den hätte ich gerne länger behalten, aber der hat gesagt, Johannes, wir brauchen gar nicht viel Seminare, Kurse und so weiter, wie man das und dieses jenes macht. In 5 Sekunden, sagt er, macht der Heilige Geist mehr, als was wir in 50 Jahren machen können. Du, das hat mein Leben geprägt, deshalb vertraue ich auch Gott. Ich weiß, in 5 Sekunden macht der Heilige Geist mehr, als in 50 Jahren knochenharte Arbeit. Da kann ich meine ganze Arbeit vergessen. In 5 Sekunden. Ich kann noch viel erzählen. Sogar ein katholischer Bischof, Bischof Simfle in Augsburg, der hat meine Predigt 12-mal gehört auf der Kassette und hat mich angerufen, hier ist die Sekretärin zuerst einmal natürlich, hier ist Bischof Simfle. Ich habe gesagt, was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie einladen, bei uns auf dem Katholikentag zu predigen. Habe ich gesagt, Sie als Bischof laden einen Freikirchler ein, auf dem Katholikentag in Augsburg zu predigen. Ja, ich möchte Sie unbedingt, dass Sie die Predigt, die ich hier gehört habe, meine Predigt aus Heilbronn, dass Sie diese Predigt bei uns in Augsburg halten. Und dann passiert Folgendes. Dann, ich gehe zur Predigt, also mache mich fertig für die Predigt auf dem Katholikentag. Da kommt dieser Ortspastor oder Priester und er sagt, dieser Mann ist kein Katholik, der ist nicht einmal getauft, also katholisch getauft und so weiter. Der darf nicht hier auf der Kanzel stehen, auf dem Altar, wo der Hochheilige, das Heilige alles ist und so weiter. Der darf hier nicht stehen. Dann sagt er, und ich ordiniere den Herrn Martullis jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er ist jetzt ordiniert und Sie halten den Mund. Und das war der Fall. Weißt du, aber ich war viele Jahre mit ihm nachher noch verbunden, bin vorbeigefahren, was dann in Augsburg passiert ist. Gott hat die Leute in Augsburg erweckt, die machen einen Altarruf. Ich taufe meinen Augen nicht getauft. Über 1000 Leute, die Presse hat geschrieben, zwischen 1200, 1400 Leute waren am Altar, haben Jesus als den Herrn angenommen. Und ich sprach mit ihnen das Gebet des Sünders. Nach Jahren fahre ich vorbei. 20 Hauskreise gibt es in dieser Diözese. Weißt du, Gott arbeitet weiter mit Protestanten, Katholiken und so weiter. Aber das sind meine Erfahrungen, die ich mit Gott machen durfte. Und das waren alles Freunde Gottes. Ich habe mich mit Freunden Gottes abgegeben und die sind durch Tiefen gegangen. Die haben wunderbare Sachen mit Gott erlebt, preis dem Herrn. Der Umgang mit Gott ist nicht kompliziert. Geh mit den Freunden Gottes, nimm den Johannes, nimm die Maria und frag, wie hast du Gott erlebt? Was weißt du noch vom Heiland? Was ist hier groß geworden damals bei diesem Jesus von Nazareth? Halleluja. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du unser Freund werden willst, auch heute, an diesem Tag, an diesem Sonntag. Herr, Glück und Leid, ja, du teilst alles mit uns, du liebst uns bis zuletzt, bis zum letzten Atemzug. Herr, und ich bleibe bei dir und ich möchte bei dir bleiben, ich möchte dein Eigentum sein. Herr, ich habe mein Leben dir verschrieben und ich möchte, dass auch meine Geschwister und Freunde, die jetzt diese Predigt hören, auch sagen, Herr, ich bleibe bei dir. Ich liebe dich, Jesus, Halleluja, und ich bin dein Eigentum und ich werde dein Eigentum bleiben bis zum Schluss. Basta und Amen.
Amen.
Freies Gott.